Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Fahrstühle sind, rein funktional betrachtet, Transportmittel für den Weg nach oben oder nach unten. Kulturell betrachtet steckt mehr in ihnen. Hören Sie Auf und Ab. Eine Kulturgeschichte des Fahrstuhls von Eva Förster.
Er war eine Augenweide aus Samt und Messing, mit Lampen und Polsterbänken. Im 19. Jahrhundert, seiner Entstehungszeit.
Ja, also das ist interessant, wie sehr sich das Interieur des Fahrstuhls geändert hat. Und wenn man, sagen wir mal, noch in so eine alteuropäische Stadt kommt wie Wien oder Lissabon, sieht man ja sogar manchmal noch diese alten Fahrstühle mit Teppichen und Lüster und Sofa. Und vieles kann man auf die soziale Eingewöhnungsphase des Fahrstuhls schieben, weil zu Beginn, sagen wir mal zwischen 1860 und 1900, musste im Grunde der Fahrstuhl fast wie ein Raum konzipiert werden, um den Menschen die Scheu davor zu nehmen. Und wenn man sich hinsetzen konnte und wenn es schön eingerichtet war, fast wie ein Wohnzimmer, war das dann ein Raum, der seinen Schrecken ein bisschen verloren hat.
Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard ist Autor eines unterhaltsam informativen Buches über den Fahrstuhl, einen beweglichen Ort der Moderne, wie er ihn nennt.
Ich lächelte viel, sagte "Watch your step", was ganz unnötig war, denn höchstens am ersten Tag war ich hier und da uneben gelandet. Dann verursachte ich niemals eine Stufe mehr, vor der ich zu warnen gehabt hätte. Oder glich sie doch sofort vollkommen aus. Älteren Damen legte ich leicht die Hand zur Stütze unter den Ellbogen beim Aussteigen, als ob es mit diesem irgendwelche Schwierigkeiten gehabt hätte, und empfing den leicht verwirrten, zuweilen auch melancholisch koketten Dankesblick, mit dem das Abgelebte die Galanterie der Jugend quittierte.
So beschreibt Felix Krull in Thomas Manns von 1910 bis 1913 geschriebenen und unvollendet gebliebenen Roman Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull sein Handwerk. Felix Krull ist ein typischer Vertreter des meist adoleszenten Liftboys mit seinem schräg auf dem Kopf sitzenden Pillbox-Hut und der schicken Livree mit Litzenbesatz.
Der Liftboy ist ja eine Figur in Bewegung zwischen oben und unten. Das heißt also, der Liftboy ist die Figur im Hotel, die eigentlich alle sozialen Schichten, die in einem Hotel zusammenkommen, irgendwie miteinander in Beziehung setzt. Dann gehört dazu, dass der Liftboy ja Personal ist. Und Personal ist ja immer da, wird aber von den Gästen kaum wahrgenommen. Ist ja fast wie ein Möbelstück immer da. Das heißt, dass der Liftboy Dinge sehen kann, die sich vor ihm abspielen, die eigentlich verborgen bleiben sollen. Bis dahin, wer geht mit wem aufs Zimmer?
Tim Lörke, Literaturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Der diskrete Liftboy wird zu einer Art Priester in einem in der Vertikalen sich bewegenden Beichtstuhl. Bis er mit der Erfindung des elektrischen Druckknopfes am Ende des 19. Jahrhunderts überflüssig wird.
Das hat mich am Fahrstuhl von Beginn an fasziniert, dass man sagen kann, im urbanen Kontext ist es wahrscheinlich ein Ort, an dem Anonymität und Intimität sich auf unvergleichliche Weise kreuzt.
Heute ist der Aufzug, der mit zunehmender Demokratisierung immer hässlicher wurde, ein Ort, der Verwandlung erlaubt. Jeder Mensch kann sich dort zeigen, wie er gern sein möchte, kann sich, wenn er mag, völlig neu erfinden.
Ja, also für die deutsche Literatur haben Sie genau die drei Autoren genannt, bei denen Liftboys eine besondere Rolle spielen: Josef Roth, Thomas Mann und Franz Kafka. Der Unterschied ist, bei Kafka ist es ein Blick auf soziale Verhältnisse in den USA. Bei Josef Roth und Thomas Mann wird aber mit der Figur des Liftboys in einer ganz anderen Weise gespielt. Also da gibt es die Idee, dass Hotels an sich transitorische Räume sind und dass Identitäten in Hotels sich verflüssigen. Also dass man einfach in einem Hotel sich selbst ausprobiert, in einem Hotel ja auch eine andere Person darstellen kann oder auch mit der eigenen Identität spielen kann. Und das ist etwas, was sowohl Roth als auch Thomas Mann aufgreifen.
Er hatte auch die Möglichkeit, durch Ziehen an einem durch den Aufzugkasten hindurchgehenden Drahtseil die gewöhnliche Schnelligkeit zu steigern. Allerdings war dies durch die Aufzugsordnung verboten und sollte auch gefährlich sein.
Der junge Karl Rossmann wandert in die USA aus, um dort sein Glück zu machen. Er ist die Hauptfigur in Franz Kafkas unvollendetem Roman Der Verschollene.
Hätten Sie zum Beispiel Lust, Liftjunge zu werden? Sagen Sie nur ja und Sie sind es. Wenn Sie ein bisschen herumgekommen sind, werden Sie wissen, dass es nicht besonders leicht ist, solche Stellen zu bekommen. Denn Sie sind der beste Anfang, den man sich denken kann. Sie kommen mit allen Gästen zusammen. Man sieht sie immer. Man gibt ihnen kleine Aufträge. Kurz, Sie haben jeden Tag die Möglichkeit, zu etwas Besserem zu gelangen.
Die Oberköchin Grete Mitzelbach im Hotel Occidental aus Kafkas Roman sagt etwas so Einfaches wie Wichtiges. Der Lift als Arbeitsort ist oft eine Durchgangsstation in der Karriere junger Männer gewesen.
Aufwärts. Tür schließt.
Er spricht. Heutzutage teilen einige Aufzüge dem Nutzer freundlich mit, wo er sich befindet.
Etage 3. Tür öffnet.
Doch nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass der moderne Aufzug zu oft ein unbehaglicher Ort ist.
Tür schließt.
Top at 368 meters. This is the tallest building in Germany. The sphere had 7 floors. The second floor is the observation deck. The third floor is the restaurant. The other 5 is for technical part, but not public.
Der verschwundene Liftboy taucht heute, wenn überhaupt, als Aufzugführer wieder auf. Sven Tumm, der 30 Jahre lang Koch im Kugelrestaurant des Fernsehturms am Berliner Alexanderplatz war, begleitet nun Touristen und Einheimische während ihrer Fahrt zur Aussichtsplattform.
So, oben haben wir den Blick ins Innere vom Turm. If you look up, there's a view into the tower. 40 Sekunden haben wir Fahrzeit, 6 Meter pro Sekunde ist die Geschwindigkeit. Wir sind dann auf 203 Metern Aussichtsetage. Der Rundgang ist links mit der Bar, rechts dann die Treppe zum Restaurant auf 207 Meter Höhe. Die Spitze, die ist bei 368 Metern.
Der Turm war im Jahr seiner Fertigstellung 1969 der zweithöchste Fernsehturm der Welt. Und an dieser Stelle wird sehr deutlich, was sich seit den Anfangszeiten des Aufzuges getan hat.
Es ist eine Frage der Dauer, die man in diesem Fahrstuhl verbracht hat, weil man darf ja nicht vergessen, wie langsam die frühen Fahrstühle waren. Ja. Ich glaube, die ersten Fahrstühle haben sich ungefähr 1 Meter pro Sekunde fortbewegt.
Und in dieser Zeit sollte sich der von der Geschwindigkeit irritierte Mitfahrende so behaglich wie möglich fühlen. Also konnte der Gast am Ende des 19. Jahrhunderts davon ausgehen, dass die Einrichtung der Kabine durchaus mit der seiner Wohnung mithalten konnte. Bevor das Innere der Wohnhäuser und die sozialen Strukturen der Gesellschaft durch die Erfindung des Fahrstuhls verändert wurden, ist derselbe vor allem ein wesentliches Charakteristikum des Hotels, das einer der transitorischen Orte ist, ebenso wie das Einkaufszentrum, das Café, der Tankstellenshop oder das Parkhaus.
Vom Fahrstuhl auf den Barstuhl, vom Barstuhl in den Fahrstuhl, so spielt das große Leben im Hotel sich ab.
Das Juwel eines vornehmen Hotels ist das Vestibül. Das Juwel eines Vestibüls aber wird beim modernen Hotel einzig und allein durch den Aufzug gebildet.
Kann man im Jahr 1896 in den Mitteilungen der Luzerner Aufzügefabrik Schindler & Co. lesen. Auf die Frage, wie geht es dir, hört man gern einmal, ach, so auf und ab. Der Fahrstuhl als Gleichnis für das Leben wird nur noch übertroffen vom türlosen Paternoster, in den man hineinspringt, aus dem man herausspringt. Der Paternoster, übersetzt Vater unser, der pausenlos fährt, wie der Rosenkranz des Betenden wieder und wieder durch die Hand gleitet. Mal geht es nach oben, mal nach unten im Dasein. Mal lässt man neue Menschen zusteigen, mal fordert man andere auf, sein Leben zu verlassen.
Jeden Morgen, wenn er das Funkhaus betreten hatte, unterzog sich Murke einer existenziellen Turnübung. Er sprang in den Paternosteraufzug, stieg aber nicht im zweiten Stockwerk, wo sein Büro lag, aus, sondern ließ sich höher tragen. Am dritten, am vierten, am fünften Stockwerk vorbei. Und jedes Mal befiel ihn Angst, wenn die Plattform der Aufzugkabine sich über den Flur des fünften Stockwerks hinweg erhob, die Kabine sich knirschend in den Leerraum schob, wo geölte Stangen, ächzendes Eisenwerk, die Kabine aus der Aufwärts- und Abwärtsrichtung schoben. Und Murke starrte voller Angst auf diese einzige, unverputzte Stelle des Funkhauses.
Die Hauptfigur aus Heinrich Bölls Erzählung, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen, nutzt die Fahrt mit dem Paternoster, im Volksmund auch Beamtenbagger genannt, als zeitlich-räumliche Schleuse zwischen seinem privaten Morgen und seinem offiziellen Arbeitstag. Eine launige Anekdote mit der Schriftstellerin Anna Segers beschreibt Armin Roscher in seinem Buch Mit einer Flügeltür ins Freie fliegen.
Die Sekretärin war zum Paternoster geeilt, der pausenlos durch die Stockwerke des Bürohauses rumpelte, in dessen unteren Etagen der Deutsche Schriftstellerverband seine Büros hatte. Unsere Redaktion arbeitete in den Räumen des Dachgeschosses. Aber die Präsidentin hatte nicht das Fuhrwerk genutzt, sondern war die Treppe heraufgekommen und sagte, kaum dass sie sich verschnauft hatte, »Du, horch mal, ich fürchte immer, oben den Ausstieg zu verpasse und kopfstehend wieder runterzukommen.«
Langsamer, in dem Tempo, in dem man zu Fuß nach oben oder unten steigt, geht das sich einstellen auf einen neuen Raum. Juliane Zach, Dozentin für Architektur an der Universität der Künste Berlin, würde, selbst wenn ein gestalterisch hochwertiger Aufzug zur Auswahl stünde,
ich würde immer die Treppe nehmen. Also ich würde natürlich immer versuchen, dass der Ankommende mit dem Aufzug aus der Tiefgarage den gleichen Weg nimmt wie dann der Passant, der zu Fuß kommt. Das heißt, dass er eben nicht plötzlich wie ein Benutzer der Tiefgarage, nicht plötzlich wie ein Maulwurf im Inneren des Gebäudes ankommt und gar nicht dieses Prozedere des Ankommens erlebt.
Annegret Wolfram, die aus einer Hoteldynastie kommt und jetzt Literaturseminare organisiert, schwärmt.
Ein großartiges Treppenhaus, wenn Sie in die alten Badehotels gehen, die noch so aus Gusseisen die Muster haben unterm Handlauf. Das ist natürlich ein Auftritt. Wenn Sie da runter marschieren oder schweben, da macht man ja Modeschauen in diesen Räumen. Nicht? Man setzt in die Halle 50 Leute und lässt die Models zu Fuß runterkommen und mit dem Lift fahren sie dann wieder hoch und dann haben sie den neuen Auftritt. Das ist irre.
Schon im alten Ägypten gab es Lastenheber für die riesigen Steinquader, die es beim Bau der Pyramiden aufeinander zu schichten galt. Auch im Bergbau spielen seit jeher Fördersysteme eine große Rolle. Mahlzeiten gelangten in Speiseaufzügen, wie man sie in Herkulaneum ausgrub, zu den Gästen. Eine besondere Fracht trugen Aufzüge im alten Rom. Gladiatoren und wilde Tiere wurden mit ihnen in die Arena transportiert. Bemerkenswert ist eine Erfindung, die in Jena gemacht wurde. Einen fliegenden Stuhl, wie man in der Barockzeit derartige Personenaufzüge nannte, hatte der Gelehrte Erhard Weigel vermutlich bereits in den 1650er Jahren im Kollegiengebäude der Jenaer Universität eingebaut. 100 Jahre später ließ Ludwig XV. An der Außenseite des Versailler Schlosses seine Mätressen hinauffahren.
Alles sicher, meine Herren,
rief der bekannte Fahrstuhlbauer Elisha Graves Otis im Jahr 1853. Er führte im Crystal Palace in New York erstmalig seinen absturzsicheren Lift vor. Bei dieser aufsehenerregenden Veranstaltung ließ Otis das Halteseil bei voller Fahrt kappen. Das Experiment, bahnbrechend für die Geschichte des Aufzuges, glückte, hinterließ aber seltsamerweise kaum Spuren in der Presse. In Amerika vollzog sich im Gegensatz zu Europa der Siegeszug des Aufzuges in rasender Geschwindigkeit. Für diese Tatsache gab es einen einfachen Grund. In Europa standen viele mehrgeschossige Gebäude, die ohne Fahrstühle existierten. Ärmere Leute lebten unter oft prekären hygienischen Verhältnissen in den oberen Stockwerken, wohingegen die Herrschaften die Belle Etage bewohnten. In Amerika gab es bis zur Einführung des Aufzuges nur kleine, zweigeschossige Häuser, in denen man keinen Fahrstuhl brauchte. Erst nach der Erfindung des Aufzuges wurden Wolkenkratzer gebaut, die den Roof Garden und das Penthouse zu den wertigeren Orten machten und damit die soziale Schichtung umkehrten.
Ja, das Interessante ist, dass man schon mit einiger Bestimmtheit sagen kann, dass der Fahrstuhl an dem psychiatrischen Auftauchen der Klaustrophobie seinen Anteil hatte. In der Psychiatriegeschichte entstehen ja diese Raumphobien gleichzeitig, werden gleichzeitig beschrieben, um 1870 rum.
Wie bei der Erfindung der Eisenbahn, bei der die Geschwindigkeit die Passagiere in Hysterie versetzte, war auch die Fahrt mit dem Lift eine Herausforderung für die Insassen. Drollige Lösungsversuche wurden empfohlen, wie zum Beispiel das sich mit dem Rücken an die Kabinenwand pressen.
Am interessantesten ist zu sehen, wie diese Apparatur als Fremdkörper empfunden wurde. Also was ist das für ein Ding, das uns da durch die Vertikale schießt und uns mit Leuten zusammentut, die wir nicht kennen, auf engstem Raum. Und angesichts dieser Veränderungen hat sich dann ein Krankheitsbild ergeben um 1900, das man Elevator Sickness nannte und von dem viele Leute befallen waren und der viele Leute litten. Und das wurde hauptsächlich physiologisch so beschrieben, dass gerade wenn man runterfährt, diese hohe Geschwindigkeit und der Gegendruck zu Irritationen des Rückenmarks führen können.
Also ganz typische Symptome sind Schwitzen, Herzklopfen, enge Gefühl im Brustbereich, auch die Angst, verrückt zu werden oder auch die Angst, dass alles nicht mehr normal ist. Also es gibt so ein Gefühl von Derealisation, nennt sich das. Und die Patienten, die zu mir kommen, beschreiben, ich habe Angst zu sterben zum Beispiel auch oder ich habe Angst umzukippen.
Weiß die in Berlin praktizierende Psychotherapeutin Susanne Koth. Das Mittel der Wahl zur Bewältigung der Klaustrophobie ist die Konfrontationstherapie, bei der der Therapeut mit dem Patienten Fahrstuhl fährt. Sven Tumm im Berliner Fernsehturm kennt sich in der Materie aus.
Wenn ihr eine Angst hat im Aufzug, mal die Hand festhalten oder die Oma umarmen oder was. Also es macht schon Spaß.
Der Erfinder der Psychoanalyse, der Österreicher Sigmund Freud, beschrieb diese Erkrankung zusammen mit dem Arzt Josef Breuer im Jahr 1895 in den Studien der Hysterie. Darin erwähnt er Phobien als Ängste mit situativen Auslösern, wie zum Beispiel Fahrstuhlfahrten. So gab es den Fall einer Frau, die nicht mit dem Aufzug nach unten fahren konnte. Dabei weiß Literaturwissenschaftler Tim Lörke zu berichten.
Ja, dann muss man da zunächst einmal sagen, dass als die Lifts in den Hotels aufkamen, Frauen ja als besonders erotisch anfällig für das Fahren mit dem Lift. Oder man dachte also, Frauen seien dafür besonders anfällig.
Dennoch spielen Frauen als Elevator Girls in der Literatur und im Film eine untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme ist Shirley MacLaine in Billy Wilders pikanter Komödie Das Apartment mit Jack Lemmon als Filmpartner. Als Fräulein Kubelik bedient sie den Druckknopf mit weißen Handschuhen und stellt den unnahbaren Traum aller männlichen Angestellten dar. Die Angst vor dem Steckenbleiben wird in den Medien gern bedient und immer wird dabei maßlos übertrieben. In der Realität gilt der Aufzug als ein sicheres Transportmittel. Sollte es tatsächlich einmal zum Steckenbleiben kommen, wird das Problem in durchschnittlich 20 Minuten behoben.
Wenn es wirklich mal so sein sollte, dass der hängen bleibt oder so, dann muss jemand hier mit drin sein, der die Leute beruhigt, der den Leuten klar macht, dass es nicht gefährlich ist. Dass es einfach nur ein bisschen blöd wird, weil es eben warm wird, wenn wir wirklich mal einen vollen Aufzug haben oder eben den Leuten auch erzählt, was dann los ist, weil wir kriegen ja über Telefon auch die Information.
Ob er als Fahrstuhl des Grauens Gliedmaßen abtrennt, ungebremst in die Tiefe rast oder zwischen den Etagen stecken bleibt, Filmemacher spielen mit Urängsten. Hinzu kommt, einen Film in der Enge einer Fahrstuhlkabine zu drehen, ist eine formale Herausforderung. Berühmtestes Beispiel für das Thema Steckenbleiben ist der Film Fahrstuhl zum Schafott von Louis Malle. Während der Hauptdarsteller im Lift eingeschlossen ist, geht das Leben weiter. Leider auch seines in Abwesenheit. Die Dinge wandeln sich für ihn zum Negativen, obwohl er nicht handelt. Im Film Abwärts mit Götz George aus dem Jahr 1984 kondensiert in der Enge des steckengebliebenen Fahrstuhls die Beziehung zwischen vier Menschen. Zwei Männer beginnen, sich bis aufs Blut um die anwesende Frau zu streiten. Angesichts der Todesgefahr zeigen sich die Gefühle auf extreme Weise.
Ich habe es wirklich schon gehabt, wir haben hier eine Stunde festgehangen. Na, ich habe den Leuten so ein bisschen erzählt über die Geschichte. Mein Werdegang hier im Turm, bin da 30 Jahre hier, habe genug erlebt. Das habe ich eben erzählt und die Leute waren total begeistert. Der Monteur kam und da hat sich eine Frau, so, sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen aufgeregt. Der Monteur kam zu früh, weil ich noch nicht fertig war mit Erzählen.
Innerhalb von 72 Stunden fahren alle 6 Milliarden Menschen der Erde einmal mit dem Fahrstuhl. Der Philosoph Peter Sloterdijk nennt ihn treffend einen Ort ohne Selbst. Ein Ort, der die Passanten nicht hält.
Ausgang. Tür öffnet an der gegenüberliegenden Seite.
Doch der Fahrstuhl am Westkreuz riecht noch immer nach Pisse. Und du weißt nicht, wie doll ich dich vermisse. Ja, ja.
Tür schließt. Ja, ja.
Nicht Orte, wie der Anthropologe Marc Auger sie nennt, sind oft gestalterische Nullnummern. Verranzt und öde verursachen sie beim Passanten Unwohlsein. Wie kann der Architekt Abhilfe schaffen? Wie Räume kreieren, in denen man sich nicht verunsichert fühlt?
Ich glaube schon, dass man dann eben natürlich als Entwerfer sich sehr genau überlegen muss, was ist das für ein Aufzug? Also wie groß ist er? Wie hell ist er? Wie wohl fühle ich mich da drin? Kann ich eben zum Beispiel nochmal in einen Spiegel schauen? Sehe ich auch so aus, wie ich es mir eigentlich wünsche? Weil das ist natürlich heute für uns alle ein ganz wichtiges Thema. Wie wirke ich? Und von daher ist natürlich wirklich die Belichtung, die Materialität, ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Aufzug.
Für die Architektin Juliane Zach ist der Spiegel im Aufzug mehr als ein Accessoire. Im Spiegel kann man sich noch einmal ansehen, überprüfen, ob die Haare sitzen, ob die Schminke tadellos aufgelegt ist.
Er sollte eigentlich möglichst hell sein, möglichst klar sein, ganz präzise Materialien und sehr wertige Materialien in der Innenverkleidung haben. Und ich glaube, eben wirklich ein Spiegel ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft.
Guten Tag.
Guten Tag.
Die erste Anregung, die Andreas Bernhard dazu brachte, ein Buch über den Aufzug zu schreiben, war die Tatsache, dass die Werbung oft in Aufzügen spielt.
Ich hab schon den neuen.
Dass es immer eine bestimmte Gruppe von Produkten war, die dafür beworben werden, nämlich eher Produkte, die in einem intimen Zusammenhang eine Rolle spielen, also Schuppenshampoo oder Waschmittel oder Strumpfhosen oder Hustenbonbons. Und dann wurde klar, dass diese enge, hermetische Atmosphäre des Fahrstuhls so eine Art Versuchslabor für die Wirkung von Produkten ist.
Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machten Soziologen und Sozialpsychologen Versuche zum Verhalten von Fahrstuhlnutzern. Die Intimdistanz zwischen zwei Menschen beträgt ungefähr 45 Zentimeter. Die gesellschaftliche Distanzzone beträgt 1 bis 2 Meter. Man kann mit Sicherheit sagen, dass diese Entfernungen im Fahrstuhl unterschritten werden und es zu massiven Beeinträchtigungen des Wohlbefindens kommt. Unter der Enge leidend, schaut der Liftfahrer gelegentlich auf seine Fingernägel, vermeidet Augenkontakt. Wenige Hasardeure, die auch sonst extrovertiert sind, versuchen mit einem Kessenallgemeinplatz die Anonymität zu durchbrechen. Die Kognitionswissenschaftlerin Rebecca Rusi beobachtete, dass Alter, Geschlecht und Beruf darüber entscheiden, wohin sich Menschen im Aufzug stellen. So beobachtete sie, dass betagtere, erfolgreiche Männer meist an der Aufzugwand lehnen. Jüngere würden sich in die Mitte drängeln und Frauen stellen sich vor die Tür.
Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt. Sie müssen warten. Sie können zum Weg nach oben jetzt erst später starten.
Der Elevator-Pitch geht auf eine Idee amerikanischer Vertriebler zurück. Er hatte zum Ziel, seinen Vorgesetzten während einer gemeinsamen Aufzugfahrt für eine Idee einzunehmen. Auch wenn diese Variante des beruflichen Aufstieges nicht mehr unbedingt im Lift stattfindet, ist der Elevator-Pitch doch immer noch gebräuchlich.
Tür schließt.
Der Fahrstuhl hält im 4. Stock, während Herr Schmidt im 3. Stock steht. Nicht nur das. Im 10. Stock stehen Frau Müller und ihre Kollegin, ungeduldig auf den Fahrstuhl wartend, der sie in die Kantine ins Erdgeschoss bringen soll. Hier kommt die Wissenschaft ins Spiel. Das System von An- und Abfahrt ist schon lange zu einem Problem der praktischen Mathematik geworden. Der Mathematiker Jörg Rambau von der Universität Bayreuth schreibt:
Eine Steuerung so zu entwerfen, dass alle Fahrgäste ohne Verzögerung transportiert werden können, ist nahezu unmöglich.
Eine Variante, so viele Menschen wie möglich zu transportieren, ist die Sammelsteuerung, bei der die Fahrgäste, die auf dem Weg nach unten sind, von oben eingesammelt werden und umgekehrt.
Bei Wind fahren wir ein bisschen langsamer, weil der Turm, der bewegt sich, ist völlig normal. Statisch muss es so sein, in Kugelhöhe maximal 17 cm, an der Spitze 60 bis 80 cm. Wenn das passiert, dann schwingen die Seile eben vom Aufzug mit. Wenn die zu doll mitschwingen, bleiben die Aufzüge stehen. Deshalb fahren wir langsamer, bremsen damit die Schwingung der Seile. Und dann bleibt es ganz auch sicher. Da haben wir dann 4, 3 oder 2 Meter pro Sekunde.
Auch beim Eiffelturm, der im Jahr 1889 fertiggestellt wurde und nur 44 Meter niedriger als der Berliner Fernsehturm ist, musste der Ingenieur Gustave Eiffel den Wind einrechnen. Ein Detail, an das die wenigsten denken. Die Fahrstuhlmusik, in Amerika erfunden, dudelte einst mit 70 Beats pro Minute. Damit ähnelte sie dem menschlichen Puls und diente dazu, den Mitfahrer in eine behagliche Stimmung zu versetzen. Diese Musik prägte bis vor kurzem die Fahrt im Lift. Nun ist sie, wie der Liftboy und das Elevator Girl, fast ganz verschwunden. Musikvideos allerdings werden gern im Aufzug gedreht. Auch wird die Aufzugskabine als Mini-Ausstellungsraum genutzt, werden Interviewreihen im Fahrstuhl gemacht. Es geht um Reduktion, um die Konzentration auf das Wesentliche. Im Berliner Funkhaus des Deutschlandradios hören die Fahrstuhlnutzer eines der gerade laufenden Deutschlandradio-Programme. Man mag es kaum glauben, aber schon im Jahr 1895 dachte der russische Weltraumpionier Konstantin Tsiolkovsky, angeregt vom Eiffelturm, an einen 35.786 Kilometer hohen Turm in den Weltraum. Seitdem tüfteln Wissenschaftler an Modellen für einen Space Elevator.
Auf und ab, Sie hörten ein Feature über die Kulturgeschichte des Fahrstuhls von Eva Förster. Es sprachen Cornelia Schönwald und Laurenz Laufenberg. Ton Hermann Leppich, Regie Clarisse Cosset, Redaktion Winfried Sträter. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.